unabhängig davon, ob es sich jetzt bei dem Brandanschlag um einen rassistisch motivierten Anschlag oder einen andersweitig motivierten Anschlag handelt, war es sehr schockierend. Und ich denke, ob man jetzt BIPOC oder weiß positioniert ist, egal, es ist einfach eine schmerzhafte Tatsache, dass Menschen auf so grausame Weise aus dem Leben gerissen werden. Dennoch hat sich bei der Meldung sofort der Gedanke aufgedrängt, dass es sich um einen rassistisch motivierten Anschlag handeln könnte. Das liegt ja auch vor allem an den ganzen Parallelen. Und als Solinger Menschen und insbesondere als migrantische Menschen wird man ja diese Assoziationskette nicht los. Dafür sitzt der Schmerz von Solingen, von Mölln, von den ganzen Pogromen der 90er Jahre und den jüngeren Anschlägen viel zu tief. Was ich so widerspiegeln kann aus meinem Bekanntenkreis und der ganzen Community, in der ich mich bewege. Ja, man ist ja in einer Stadt aufgewachsen, also wir zumindest, die halt nach dem Anschlag zur Welt gekommen sind. Und deswegen waren diese Bilder eines brennenden oder abgebrannten Hauses ja immer Bilder der Vergangenheit. Und dementsprechend ist es halt im Moment mit sehr, sehr ja, tiefem Schmerz verbunden. Und es kommen immer wieder Gespräche über ja, die eigene Sicherheit auf. Und in den Gesprächen machen wir ja andauernd Bezüge zu den 90er Jahren, ob wir das wollen oder nicht, weil uns dann ja Dinge einfallen, die unsere Eltern oder Bekannte von uns als Sicherheitsvorkehrungen damals ja vorgenommen haben. Also aus Berichten weiß ich zum Beispiel, dass bei Familien immer ein gefüllter Wassereimer bereitstand oder dass ein Baseballschläger bereitstand. Auch jetzt zeigt sich das halt wieder, vielleicht nicht in diesem extremen Maße, aber ja sehr, sehr subtil. Deswegen ist es halt nicht nonstop so ein Gefühl der Unsicherheit, aber es zeigt sich unterschwellig. Bei mir ist es halt so, dass ich dann oft im Kopf mich bei Gedanken ertappe, welche Fluchtoptionen ich hätte im Falle eines Brandes. Und bei Freunden weiß ich, dass sie sich sogar extra neue Feuermelder gekauft haben, obwohl welche im Haus angebracht sind. Also was ich halt aus den Berichten und aus den eigenen Erfahrungen so rausziehe, ist halt, dass gerade dieser Kontrollverlust uns alle so ein bisschen lähmt, dass solange die Ermittlungen keine Fortschritte machen oder wir uns auch in den Ermittlungen nicht wieder gespiegelt fühlen mit unseren Ängsten und Sorgen, dass ja, wir das Gefühl haben, dass wir das selbst uns selbst schützen müssen oder dass wir die Kontrolle selbst erhalten müssen.
Die Staatsanwaltschaft, die ja da die Ermittlung führt, hat nach dem Brand gesagt, wie gesagt, es gibt noch keinen Tatverdacht gegen eine konkrete Person aktuell und es lägen keine Anhaltspunkte für ein, Zitat, fremdenfeindliches Motiv vor. Sophia, vielleicht an dich die Frage zuerst. Wie ordnest du diese Aussagen der Staatsanwaltschaft ein?
Ja, ich fand die äußerst problematisch. Also ich glaube, insgesamt zwei Punkte sind es, die mich ja besonders daran gestört haben, wobei man halt auch vieles an dem Vorgehen, also zum Beispiel, dass es ja auch danach fallen gelassen wurde und das jetzt in alle Richtungen ermittelt wurde, das kann man auch nochmal gesondert kritisieren. Aber was mich halt, also der erste Punkt, der mich daran gestört hat und viele aus der migrantischen Community aber auch darüber hinaus gestört hat, ist, dass es ja auch eine große Dunkelziffer von nicht als rassistisch beziehungsweise rechts eingeordneten Brandanschlägen oder Anschlägen in der Vergangenheit gibt und wir ja diese Ermittlungsfehler halt sehen und halt auch wissen, dass in anderen Ermittlungen die Polizei wiederholt bei ja, Anschlägen gegenüber migrantischen Menschen vorschnell ein rechtes Motiv ausgeschlossen hat. In der Hinsicht war das halt ein Schlag ins Gesicht, dass diese Ängste, diese Sorgen, die sich dann halt beim Anblick dieses Hauses, beim Lesen über die Tat selbst und die Parallelen ja auch zu 1993 bei uns aufgekommen sind, dass die einfach nicht gesehen werden, ja einfach ja unsichtbar gemacht werden. Und ja, der zweite Punkt, der dreht sich halt um die Wortwahl. Und ich denke, ich spreche da für die ganze migrantische Community, wenn ich sage, dass wir uns sehr halt an diesem Wort fremdenfeindlich gestört haben. Ne? Wenn Behörden, PolitikerInnen oder Medien dieses Wort verwenden, dann wird Rassismus eben nicht beim Namen genannt. Und das Wort fremdenfeindlich, das heftet den Betroffenen ein Fremdsein an. Und dieses Fremdsein mag gar nicht zutreffen, das kann auch einfach zugeschrieben sein. Aber ja, wer von Fremdenfeindlichkeit spricht, der übernimmt die Perspektive der TäterInnen. Denn am Ende bestimmen ja, der Täter oder die Täterin darüber, wer fremd ist und wer nicht. Und wer sozusagen zum Opfer wird und wer nicht. Ich glaube, dem liegt dann halt auch oft so eine Abwehr gegenüber dem Wort Rassismus zugrunde, weil das so negativ konnotiert ist, aber wir müssen das immer in Bezug zueinander setzen, damit wir es richtig einordnen können. Als wir das Wort gehört haben, was uns halt auch zusätzlich daran verletzt hat, ist halt, dass es ja eine zusätzlich Salz in die Wunde gestreut hat, da wir uns auch alle daran erinnern, weil Hanau so ja wie so eine Zäsur war für viele von uns. Da wurde dieses Wort nämlich auch verwendet. Dass der damalige hessische Innenminister hat die Tat damals schnell als fremdenfeindlich eingestuft. Und dabei handelte es sich um die Mehrheit der neun Menschen, die damals in Hanau ermordet wurden, um junge Menschen, die aus Hanau kamen. Also Menschen, die dort geboren und aufgewachsen waren, die, wenn man Hamza Kurtovic betrachtet, blonde Haare und blaue Augen hatten. Oder bei Said Nissa Hashemi, dass der sich noch Stunden vor dem Attentat die Hanauer Postleitzahl tätowiert hatte. Also es waren also keine Fremden. Und dementsprechend war es halt auch mit so einer Ausgrenzungserfahrung verbunden, als wir dieses Wort gelesen haben.
Auch wenn die Staatsanwaltschaft ja jetzt, wie gesagt, oder auch einfach noch unklar ist, oder die Staatsanwaltschaft sich so geäußert hat, dass noch unklar ist und auch, dass jetzt der Stand der Dinge ist, noch unklar ist, wie dieser Brandanschlag passiert ist, was die Motivation sein könnte, die dahinter steht und so, passiert der natürlich nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja nicht nur eine Geschichte von rassistischer Gewalt in diesem Land, besonders in Solingen dann, sondern eben in ganz Deutschland, sondern auch eine, wie du gerade beschrieben hast, Sophia, von einer Unsichtbarmachung von Rassismus oder nicht klaren Benennung von Rassismus, immer wieder auch von einer Täter-Opfer-Umkehr nach rassistischer Gewalt. 1993 wurde zum Beispiel der Familie Gensch vorgeworfen, dass sie aus finanziellen Gründen ihr eigenes Haus angezündet hätten. Daniela, vielleicht an dich die Frage. Wir hatten das im Vorgespräch kurz besprochen, dass es bisweilen so wahrgenommen wird, obwohl eben die Staatsanwaltschaft sagt, es wird noch in alle Richtungen ermittelt, es ist nicht klar. Es wird so wahrgenommen, als dass sie schon ein rassistisches Motiv klar ausschließen würden. Wie kommt es denn zu dieser Wahrnehmung?
Also es ist natürlich die Staatsanwaltschaft, die Aussage ist ja formal korrekt. Sie haben noch keinen Täter, also können Sie nichts über das Motiv sagen. Und es ist nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, irgendwie über die Tat an sich eine Aussage zu treffen. Ne, die müssen Täter ermitteln. So, das ist einfach nicht deren Aufgabe. Aber trotzdem müsste da eigentlich die Sensibilität da sein, zu sehen, dass das bei den Menschen, die jetzt Angst haben, eben was das auslöst. Ne? Sie interpretieren das halt ganz anders, weil sie das immer auf die Tat an sich interpretieren. Und natürlich geht der Film ab, das ist ja ganz klar. Es gibt schon gewisse naheliegende Gedanken, die man da hat. Aber das ist natürlich nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das irgendwie im luftleeren Raum zu bewerten, ohne dass sie konkrete Täter hat. Aber man muss es trotzdem irgendwie adressieren und darüber sprechen, ob das jetzt unbedingt die Staatsanwaltschaft sein muss oder andere Stellen das vielleicht auffangen sollten. Das weiß ich nicht. Aber das ist halt wirklich problematisch. Wir hatten das jetzt auch am Samstag bei der Trauerfeier, bei dem Trauermarsch. Ne? Es wurde dann von der Stadt Solingen und den Familien organisiert und es wurde gesagt, ja, es soll explizit nicht politisch sein, aber da waren dann halt auch ein paar Leerstellen einfach, ne? Dass man versucht hat, dieses Thema, kann das jetzt ein rassistischer Anschlag sein, eben so ein bisschen umschifft wurde. Und fand ich so unpassend dann an der Stelle, dass das nicht thematisiert wurde oder zumindest nicht von allen, die da gesprochen haben, thematisiert wurde. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das, auch wenn man da jetzt noch nichts Genaues weiß, aber darüber eben spricht.
Du sprichst jetzt den Trauermarsch am Samstag an, wo mehrere hundert Menschen in Solingen sich zusammengefunden haben. Da würde ich auch gleich
Genau.
euch noch mal genauer zu befragen. Vorher vielleicht noch mal, Sophia, an dich eine Nachfrage, weil du gerade den Anschlag und beziehungsweise die Morde in Hanau auch erwähnt hast und da diesen Zusammenhang benannt hast, dass auch damals von Zitat, fremdenfeindlicher Motivation gesprochen wurde, wie es jetzt eben die Staatsanwaltschaft in Bezug auf den Brandanschlag in Solingen formuliert hat. Es gibt ja, wir hatten es am Anfang auch schon irgendwie eine große zivilgesellschaftliche und auch migrantische Selbstorganisierung irgendwie nach rechter Gewalt in den vergangenen Jahrzehnten, die wir beobachten konnten. Es ist schon viel kritisiert worden, es ist viel aufmerksam gemacht worden, nicht zuletzt nach den rassistischen Morden in Hanau. Sophia, hat dich oder euch das auch überrascht, dass so eine Staatsanwaltschaft dann wieder diese Argumente oder diese Worte benutzt oder überrascht euch das nicht?
Ja, ich glaube, ja, ein bisschen von beiden. Also zynisch gesagt könnte man jetzt sagen, nee, es hat uns nicht überrascht, weil wir wissen. Halt, es ist ja auch eine Frage der Repräsentanz. Also wie weiß sind diese Behörden, wie stark sind wir dort repräsentiert? So dass wir halt, ne, können wir davon ausgehen, dass wir mit unserem auch großen Trauma, ne, angesichts Solingens auch da berücksichtigt werden. Aber andererseits, ich mache das ja auch beruflich. Ich mache Antirassismus-Trainings und Antidiskriminierungstrainings und ja, bin wie sehr, sehr viele andere auch ehrenamtlich aktiv. Und wir erhoffen uns ja schon, dass ja langfristig es zu einem Umdenken kommt. Und dementsprechend war es schon schockierend, dieses Wort in dem Kontext zu lesen, weil es ja der Schock, den wir jetzt auch hier erwähnt haben, es ist ja zum einen ja auch die Tat selbst, die einen Schock darstellt. Und danach, was ja noch zusätzlich dann diesen Schock verstärkt und den Schmerz verstärkt, ist dann halt dieser Umgang damit, dass man sich dann halt da nicht widergespiegelt fühlt. Ja, andererseits, wir wissen halt, wie das Klima im Moment ist. Also, dass der Nährboden da ist, das ist ja gegeben.
Nochmal zur Situation in Solingen. Wir haben es schon festgestellt, so ganz ist es nicht zu trennen von der Geschichte, von dem Anschlag von 93. Die damaligen Täter, vier Neonazis aus Solingen, die wurden nach dem Anschlag zu 15 bzw. 10 Jahren Haft verurteilt und sind aber mittlerweile alle wieder aus der Haft entlassen. Daniela, vielleicht nochmal die Frage an dich. Wie heute du Solingen wahrnimmst, gibt es eine Neonazi-Szene in Solingen?
Also, soweit wir das überschauen, gibt es das in organisierter Form, jetzt, dass es auch gewalttätig ist, so nicht. Was wir natürlich haben, ist so eine diffuse Stimmung, die auch vor allen Dingen sich aus dieser Impfgegner-Querdenker-Szene entwickelt hat. Das war hier 2021, 2022 auch, waren relativ viele Menschen auf der Straße. Das hat sich dann irgendwann wieder verlaufen, aber da ist halt so ein harter Kern irgendwie übrig geblieben, die keinen Bezug mehr zur Demokratie haben, die eben auch rassistisch unterwegs sind, antisemitisch, Verschwörungsglauben, auch vereinzelt so ins Reichsbürgerdenken abgedriftet sind. Und aus diesem Kreis hatten wir zum Beispiel zuletzt auch, dass die mobilisiert hatten, auf eine Infoveranstaltung der Stadt Solingen zu gehen, wo es um die Einrichtung einer neuen Unterkunft für Geflüchtete ging. Da sind zwar jetzt nicht so viele Leute von denen aufgetaucht, aber sie sind halt da gewesen und wir wissen halt, dass da Leute rumlaufen, die problematisch sind. Man kann jetzt nicht konkret sagen, ob die auch gewalttätig werden, aber das Denken ist halt schon bei manchen Leuten da. Und das Gefährliche ist, glaube ich, vor allen Dingen, dass das eine zunehmend größere Gruppe an Menschen gibt, die einfach an die Demokratie nicht mehr glauben.
Bevor wir jetzt konkret auf den Anschlag vergangener Woche blicken und auch auf die Auswirkungen gerade für Menschen, die potenziell betroffen sind von so rassistischer Gewalt, nochmal die Frage zu Solingen und auch gerade zur Zivilgesellschaft vor Ort. Du sagst jetzt eine organisierte Neonazi-Szene, davon kann man so richtig oder so explizit nun nicht sprechen. Eine Sache, die ja über Solingen immer wieder gesagt wird, ist, dass sich da so viel getan habe seit 1993. Zum Beispiel hat auch der Bürgermeister der Taz kurz nach dem Brandanschlag letzte Woche gesagt, die Stadt habe seit 1993 viel an Trauerarbeit und an Aufarbeitung geleistet und sich stark in der Integrationspolitik engagiert. Zitat Ende. Wie siehst du das, Daniela, aus so zivilgesellschaftlicher Perspektive und natürlich auch Sophia aus deiner Perspektive, aus aktivistischer Perspektive auch gerne deine Gedanken?
Also wir haben auf jeden Fall, es sind Strukturen gebildet worden, auch im städtischen Bereich, kommunales Integrationszentrum und sowas war sehr früh am Start. Es hat sich sehr früh dann ein Jugendstadtrat gebildet, so, ne? Also das ist von städtischer Seite hat sich da entwickelt und eben auch zivilgesellschaftlich Gruppen wie den Solinger Appell, der hat sich noch in der Tat nach 93 gebildet. Auch andere Vereine, die sich in der Richtung engagiert haben. Ja, aber trotzdem ist uns letztes Jahr 30 Jahre Brandanschlag. Also ich arbeite im Zentrum für verfolgte Künste und wir haben da eine Ausstellung zu Solingen 93 entwickelt. Da war ich auch im Kuratoriumsteam. Wir haben auch Zeitzeugeninterviews geführt. Und das war schon, also wie lange diese Perspektive der Betroffenen da eigentlich kaum gesehen wurde, eben auch diese Angst, von der Sophia gesprochen hat, so wenig wahrgenommen wurde, das ist in der Form, fand ich das schon nochmal, ja, erschreckend zu sehen eigentlich auch. Und wir haben auch in der Ausstellung von anderen Anschlägen haben wir gezeigt, die mir gar nicht bekannt waren, aber in der migrantischen Community sind die sehr wohl bekannt gewesen, weil, ne, also sie haben das wahrgenommen, aber die Mehrheitsgesellschaft hat vieles von dem nicht gesehen. Das kommt aber jetzt so langsam, also auch jetzt zum Beispiel mit Hanau, da gab es ja auch diese starke Bewegung aus der migrantischen Gesellschaft selber heraus, da laut zu sein und auch darauf aufmerksam zu machen.
Ja, ich stimme da voll zu, Daniela. Also ich sehe da auch, dass sich tatsächlich total viel Mühe gibt. Natürlich kenne ich keinen davor, weil ich ja da nach dem Anschlag zur Welt gekommen bin. Aber es hat mich halt von früh an politisiert, als migrantische Person in Solingen. Der Jugendstadtrat, den Daniela gerade auch erwähnt hat, bei dem war ich auch. Und es gab Wege, sich ja zu politisieren, aber ja, es gibt halt also so Erinnerungen und so Gedenken, das geht ja schnell in so ein erstarrtes, ritualisierte, in so eine ritualisierte Erinnerungskultur über. Und es kann Menschen auch unberührt lassen, wenn man nur einmal im Jahr so eine Gedenkveranstaltung macht und ja die Namen aufsagt, aber das danach wieder abhakt. Also um das jetzt einfach mal so zu sagen, was am Beispiel von Hanau zum Beispiel sehr gut gemacht wurde, auch durch die harte Arbeit der Angehörigen, der Überlebenden, ist, dass diese Verstorbenen irgendwie lebendig gehalten wurden und sie halt dadurch nicht in Vergessenheit geraten sind, dass wir ja über ihre Leben Bescheid wissen und dass wir sie ja, solange wir ihn erinnern, ihnen auch eine gewisse Form von Gerechtigkeit gewähren können. Und davon können wir uns ja sehr, sehr viel abgucken. Und das kann man auf jeden Fall an den letztjährigen Gedenken halt nochmal irgendwie auch loben, dass sehr viel auch Interaktives, Kreatives, sehr Bewegendes da umgesetzt wurde, wie zum Beispiel die Ausstellung. Es gab ein Theaterstück, das sich damit auseinandergesetzt hat. Und das haben wir auch mit der Anthologie auch versucht, dass wir dieses Innenleben, das, was diese migrantische Perspektive, dass die einfach mal die Bühne bekommt, die sie lange nicht bekommen hat.
Also man kann sagen, es tut sich schon auch was oder es spielt auf jeden Fall eine Rolle, wo das passiert ist. Die Geschichte spielt eine Rolle. Du hast schon eingangs beschrieben, ein Moment des Schocks und auch irgendwie eine Angst, die wieder aufkam, gerade irgendwie bei Leuten, die von Rassismus betroffen sind, jetzt nach diesem Brandanschlag, auch wenn, ich habe es schon erwähnt, wir haben es, oder ihr habt es auch gesagt, noch nicht ganz klar ist oder noch nicht klar ist, was das Motiv ist, wer die TäterInnen sind. Um jetzt mal auf den vergangenen Samstag zu schauen und den Trauermarsch. Daniela, du hast jetzt schon gesagt, es wurde explizit sich gewünscht, es nicht politisch zu werden zu lassen. Es war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, organisiert mit von Angehörigen und Menschen aus der muslimischen Community. Könnt ihr mehr dazu sagen, wer diesen Trauermarsch organisiert hat und vielleicht auch, wie ihr die Stimmung wahrgenommen habt am Samstag?
Also es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen da mit migrantischer Geschichte und viele Familien mit kleinen Kindern auch. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und es wurde dann Adalet, Gerechtigkeit, viel gerufen, Aufklärung gefordert. Also das war schon bedrückend. Die haben die Bilder der Ermordeten vor sich hergetragen. Ich habe ein Plakat gesehen, da stand drauf, besserer Gebäudebrandschutz, auch sowas. So, das trifft einen in dem Moment auch so, das zu sehen, was da tatsächlich mich auch ein bisschen gewundert hat, dass da von den, ich nenne sie jetzt mal die üblichen Verdächtigen, die jetzt auch aus dem Kreis von Bundstadt Braunwinden irgendwie Demos sind, gar nicht so viele, also es waren natürlich auch da, aber die Mehrheit war eigentlich in dem Fall tatsächlich Menschen mit Migrationsgeschichte. Da hätte ich eigentlich mehr Leute auf der Straße erwartet.
Wie hast du das wahrgenommen, Sophia?
Ja, ich stimme Daniela dazu. Also ich meine, es war Ostern und es war dennoch, das Osterwochenende, und ich kann mir vorstellen, dass viele auch verreist waren, dennoch, also es waren viele, aber dennoch waren es mir auch zu wenig und vor allem zu wenig halt der weißen Mehrheitsgesellschaft, weil, ja, das ist halt das Problem, wenn man halt, ich kann mir auch vorstellen, dass so eine, wenn man von Fremdenfeindlichkeit spricht und dieses Narrativ weiterverwendet, dass man ja auch somit auch das Problem verlagert, wenn man halt, ne, die Opfern zu Fremden erklärt, dann kreiert man ja sozusagen Othering und ein Wir und Ihr. Und wenn es ja Fremde waren, dann sind wir ja nicht direkt davon betroffen. Und deswegen meine ich halt, ist es wichtig, halt, ne, Rassismus auch beim Namen zu nennen, ob es das jetzt war oder nicht, ne, beiseite gestellt, damit man auch, ne, weiß, also versteht, dass es etwas ist, was uns alle betrifft. Ja, ich hatte halt auch die Wahrnehmung, dass da sehr, sehr, sehr viel Wut ist, die ich auch sehr gut nachempfinden konnte. Und ich hatte auch mit einer Person aus dem Rat gesprochen, die dann angemerkt hatte, ja, dass das ja gar nicht so leise ist, also nicht so still ist, wie ja eigentlich angedacht. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass Wut ja zu Trauer auch gehört und dass es ja auch zur Verarbeitung dazugehört. Und dass es, auch wenn sich vielleicht andere ein stilles Gedenken gewünscht haben, auch dafür Raum sein muss.
Für mich war es vor allen Dingen sehr berührend, da am Samstag Familie Gentsch an diesem Ort zu sehen. Also für die muss es, glaube ich, nochmal ganz anders schlimm sein, dieses Haus dann auch mit den Brandspuren da zu sehen und zu wissen, da sind wieder Kinder ums Leben gekommen. Das kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht ansatzweise vorstellen, was das für die bedeutet.
Wie geht es jetzt in Solingen weiter? Sind weitere Veranstaltungen, Demos, Kundgebungen geplant in nächster Zeit? Wie blickt ihr auf die nächsten Wochen? Was erhofft ihr euch vielleicht auch?
Man kann eigentlich nur hoffen, dass die Ermittlungen möglichst schnell irgendwelche Ergebnisse liefern, weil diese Unsicherheit ist natürlich auch sehr belastend und so richtig was tun kann man in der Zeit natürlich auch nicht.
Ja, ich denke auch. Also, es ist halt jetzt sehr, sehr schmerzhaft und es war auch sehr, sehr lähmend, aber ich denke, wir müssen halt weitermachen mit unserer ja, aktivistischen, aber auch ja, Aufklärungsarbeit wie bisher, weil das ja unser Ziel ist ja langfristig ja durch ja, die Aufklärung über Rassismus und Diskriminierung dazu beizusteuern. Das sollte es jetzt ne, Rassismus sein, was wir nicht wissen, aber dass wir den in seiner subtilsten und gröbsten Form minimieren und halt langfristig dekonstruieren und das können wir ja nur machen, wenn wir uns nicht stoppen lassen von solchen Ereignissen.